Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Wir haben heute quasi eine Live-Folge und mit Live-Gast. Das ist der Sören oder Ene. Sein Portfolio haben wir hier und auch die Details und so weiter. Auch das ist ein erstes Mal, da müssen wir uns ein bisschen freundlicher zeigen wie sonst in den Videos, nehme ich mal an.
Ja, sonst hat morgen Hausverbot hier.
Ganz genau. Herzlich willkommen zu Über Geld spricht man nicht. Wir machen nämlich genau das Gegenteil. Wir sprechen über Geld, wir sprechen über Portfolios, wir schauen uns Portfolios an. Das dient alles so ein bisschen der Inspiration, ein bisschen dem Entertainment. Wir wollen alle lernen, entweder von den Anlegern, deren Portfolios wir freundlicherweise anschauen dürfen, oder natürlich von den Meinungen und Expertenreden wie den von Jonathan. Jonathan, wie immer mit dabei bei Über Geld spricht man nicht. Muss ich da herzlich willkommen sagen? Naja, aber stell dich selber nochmal kurz vor, für die, die es nicht wissen.
Ich glaube, wir müssen uns gar nicht so lang vorstellen. Ja. Wir springen rein in die Materie, weil was macht Über Geld spricht man nicht aus? Die Idee, dass wir anhand von Fallbeispielen von anderen Privatanlegerdepots am besten lernen können, das ist eben keine theoretische Materie und man liest 100 Finanzbücher über KGVs und andere Kennzahlen durch und dann ist man ein guter Anleger, sondern es lebt ja auch von der Praxis. Es lebt von der Psychologie, wie man in Krisen sich verhält, was man dazu lernt, wie man sein Depot über verschiedene Assets aufteilt. Und das geht eben am besten anhand von Fallbeispielen. Und deswegen jetzt noch ein letztes Mal herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Vielen Dank.
Lieber Sören, es ist eine große Ehre für Sumit und mich, dass wir uns ein bisschen zurücklehnen können, weil du wirst uns gleich selbst erklären, was für Ziele du überhaupt verfolgst mit deinem Depot. Und dann werden wir einen ziemlich kritischen Blick darauf werfen gleich.
Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen allen zusammen und ich hoffe, dass wir auch am Ende noch vielleicht ein paar Minuten Zeit haben für Fragen. Wenn es dann Fragen gibt, einfach raushauen am Ende.
Genau, so machen wir es. Wenn wir den Steckbrief uns anschauen, ja, da können wir vielleicht, also willst du uns selber durchführen über deine Situation? Soll ich ihn, normalerweise lese ich den ein bisschen vor.
Dann machen wir es so wie immer. Du liest ihn vor, ich finde das schön.
Ein bisschen, ja, du kannst vielleicht in die Details gehen. Also Sören, 36 Jahre, er ist selbstständig. Hier aus der Region, sage ich jetzt
einfach mal. Aus Stuttgart.
Ja, aus Stuttgart, genau. Einkommen unterschiedlich, hört man mal gern. Kann er uns vielleicht später noch die Details erzählen. Aber
das ist relativ schnell erklärt. Ich bin selbstständig und als selbstständiger Unternehmer habe ich nicht immer das gleiche Einkommen, weil ich keine GmbH habe mit einem Geschäftsführergehalt, sondern eine GbR habe und mir praktisch Privatentnahmen mache. Deswegen ist das nicht immer in jedem Monat gleich.
Und wir werden es auch sehen im Depot, wie viel du einzahlst. Das variiert.
Genau.
Das heißt, das sehen wir noch.
Genau, die Sparrate sind 500 Euro pro Monat. Aber wo du ein bisschen uns was erzählen kannst, Ziele der Geldanlage. Ja, wo willst du landen und vor allem wann?
Ja, also im Endeffekt mein Ziel, das Depot, was wir jetzt nachher sehen, ist nicht mein einziges Depot, aber es ist das repräsentativste Depot von mir in dem Sinne, dass es, ich sage jetzt mal, sehr ähnlich ist zu dem, wie viele andere auch investieren. Es ist mein Altersvorsorgedepot. Ja, als Selbstständiger zahle ich nicht in die gesetzliche Rentenkasse ein und dementsprechend muss ich ja für mein Alter selber vorsorgen und das mache ich entsprechend über ein Depot, das heißt mit Sparraten. So, und das ist genau das, was wir jetzt hier sehen werden gleich. Und mein Ziel ist es, mit diesem Depot, wenn ich mal irgendwann noch älter bin als jetzt, entsprechend von diesen Einnahmen zu leben. So, und mein Lebensunterhalt sozusagen davon zu bestreiten und alles zu bezahlen und nicht angewiesen zu sein auf irgendeine gesetzliche Rente. So.
Nicht angewiesen zu sein, finde ich super. Hätte ich auch gerne. Da arbeiten, glaube ich, viele dran an, also Altersvorsorge, das sehen wir generell sehr häufig. Manche sagen auch einfach, ich würde gern reich werden. Am besten in 2 Jahren. Aber da sieht
ich habe es nur charmanter ausgedrückt, ja.
Ja, da sieht die Strategie nur ein bisschen anders aus als bei dir. Deine Strategie, also wir lesen hier Dividendenstrategie, Buy-and-Hold-Ansatz, antizyklisches Stockpicking.
Richtig.
Hat Trump für ein bisschen Stockpicking bei dir gesorgt jetzt?
Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Nee. Ja. Also wenig. Ganz, ganz wenig.
Okay. Dann würde ich, also Fragen und Sorgen können wir vielleicht auch noch nehmen, ne?
Doch, genau. Du kannst ruhig mal sagen, was willst du denn von Sumit und mir? Hast du irgendeine Frage oder einen Wunsch?
Also, warum bist du hier?
Wo drückt der Schuh? Ja, sag mal so ein bisschen. Oder willst du einfach ein generelles Feedback hören?
Ja, ich hätte gern die nächsten 10x-Aktien alle und würde gern wissen, welcher Coin morgen am schnellsten nach oben schießt.
Hammer.
Nein, also im Prinzip leben wir alle von Inspiration, sage ich jetzt einfach mal. Und gerade wenn es ums Investieren geht, hat jeder eine andere Meinung. Weil Du hast mindestens schon mal zwei Meinungen an der Börse, weil wenn ihr eine Aktie kaufen wollt, muss sie jemand anders verkaufen. Das ist ganz einfach. So, und diese unterschiedlichen Meinungen zu gewissen Investments ist das Wichtigste, aber daraus können wir lernen. Aber halt auch aus Fehlern können man zum Beispiel lernen. Und auch ich habe viele Fehler gemacht beim Investieren. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Mal sehen, ob ihr es entdeckt habt. Und genau diese Sachen wollen wir einfach hier näher bringen. Und deswegen zeigen wir es auch. Also auch wirklich mit echt Werten und so weiter. Ihr seht da jetzt gleich, was ich in meinem Portfolio drin habe.
Genau so sieht's aus. Dann, das machen wir wie sonst auch. Wie üblich, es gibt einen Haftungsausschluss. Du könntest das Video hier pausieren, um den genau durchzulesen. Aber im Endeffekt, wir machen keine Beratung in jeglicher Form. Ja? Inspiration, Information, bisschen Entertainment, wenn es gut läuft. Und dann springen wir rein in Enes Depot. Also, hier haben wir es. Es ist ein Trade Republic Depot, Autosync. Über 70.000 Euro sind drin. Historie seit 2020.
Richtig.
Das Erste, was mir hier auffällt, hohe Investmentphase und dann zwei Jahre, fast drei Jahre nichts mehr.
Ja.
Was war da los?
Ist relativ einfach zu erklären. Wie gesagt, ich habe verschiedene Depots und das war sozusagen die Corona-Ansparphase. Na, da habe ich während Corona, ich habe viel gearbeitet, ich habe in der Branche gearbeitet, die entsprechend profitiert hat von Corona. Das war schön. Online-Marketing brauchte irgendwie jeder in dem Zeitpunkt. Und deswegen habe ich die Corona-Phase durchgearbeitet und konnte auch sehr, sehr viel investieren. Mhm. So, in dieser Phase hier habe ich einfach ein anderes Unternehmensdepot aufgebaut. Das war der Grund, deswegen ist hier nicht so viel reingeflossen. Und dann sieht man ja hier, dass es wieder ein bisschen höher ging. Na, ab hier habe ich dann angefangen, die regelmäßigen Raten reinzumachen. Hier kommt dann die Scheidung. Da ist ein bisschen was runtergegangen und jetzt geht's wieder langsam wieder mit den Raten weiter.
Alles klar. Das heißt, jeder kann mal gucken, wie teuer das ist insgesamt, aber
ja, das überlegt euch gut. Das täuscht jetzt ein bisschen, weil ehrlich gesagt, das andere Depot, was man ja hier nicht sieht, ist jetzt komplett weg.
Alles klar. Okay. Okay. Gut, da gehen wir nicht weiter drauf ein. Für die, die es nicht wissen, der Chart hier unten, der repräsentiert das Kapital, das er wirklich investiert hat. Also die Sparpläne, die er gemacht hat und so weiter oder Einmalkäufe. Und der dunkle Chart ist der Portfoliowert. Ja? Aber was man hier definitiv sieht, ist eine schöne große Fläche dazwischen. Das macht dann die Kursgewinne aus, aktuell 60% im Plus. Und vielleicht machen wir hier auch direkt mal die Benchmarks auf.
Genau, ne? Ich würde jetzt gerne mal kurz was anmerken. Und zwar aktuell seht ihr, das seht ihr da oben rechts, seit Kauf. Das ist die gesamte Historie, seitdem Sören diesen Vermögensaufbau mit dem Depot betreibt. Und hier seht ihr eine Rendite-Kennziffer, ziemlich sperrig, TTWROR. Das ist True Time Weighted Rate of Return, so heißt die ausgesprochen. Und die zeigt eigentlich was ganz Einfaches an. Nämlich stellt euch vor, ihr zahlt nur einmalig Geld in euer Depot ein und zwar dann, wenn ihr loslegt. Und genauso sehr, wie ihr einen ETF oder einen Voranteil kaufen könntet. Und dann wird geschaut, wie sehr hat sich dieses Kapital gemessen von der ersten Einzahlung bis heute verzinst. Und damit könnt ihr eure Depot-Performance mit Benchmarks vergleichen. Und das machen wir hier. In schwarz seht ihr das Depot von Sören. Und dann seht ihr zum Beispiel in gelb den FTSE All World. Das wäre so ein globaler ETF. Das wäre die Alternative gewesen. Und ihr seht, am Anfang ging es beim Sören ziemlich stark runter. Und es hat gedauert.
Das war Corona, genau.
Er war ein Underperformer. Und jetzt hat er aber zuletzt den Rückstand immer weiter aufgeholt. Und ich mache jetzt einfach mal was hier somit. Ich gehe auf die letzten drei Jahre, weil es hat sich viel gebessert in der Performance. Und das ist ziemlich interessant. Also jetzt nehmen wir als Ausgangsbasis eben nicht mehr den Start des Depots. Ich blende mal den AMI raus, weil das ist, und den DAX auch, weil das ist jetzt eine weltweite Benchmark. Und da seht ihr jetzt was Spannendes. In den letzten drei Jahren, ja, hängt er viel näher am Index dran. Und in der aktuellen Trump-Crash ist sein Drawdown sogar viel geringer gewesen, also der Rückgang des Depots gegenüber dem vorherigen Rekordstand, als bei so einem FTSE All World ETF. Das heißt, deine Performance hat sich immer weiter verbessert. Und die Frage, die wir jetzt haben, was war anfangs los?
Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Fehler. Ne? Einfach Fehler, die ich gemacht habe. Zu Beginn, als ich 2020 dann wirklich angefangen habe, dieses Altersvorsorgedepot aufzubauen und ich wollte ja, wie gesagt, Dividenden haben, habe ich den Fehler gemacht, den viele zuerst machen. Ich habe einfach mal nur auf die Dividendenrendite geschaut. Und das war so ein bisschen nicht so toll, sage ich jetzt einfach mal, weil ich natürlich zum Beispiel kurz vor Corona eine Lufthansa gekauft habe. Ich habe mir gedacht, geil. Die hat voll gute Rendite in Dividendenrendite. Ja, und dann kam der Crash. Das waren einfach solche Fehler, die ich gemacht habe. Und diese Fehler gehören dazu, die macht jeder. Na, irgendwo, man lernt daraus aus diesen Fehlern. Ich habe mich auch ein bisschen zu sehr, bin ich ganz ehrlich, von Headlines beeinflussen lassen. Also Headlines von Zeitschriften. Der neue Megatrend, jetzt hier investieren, damit werden sie reich und keine Ahnung was. Ich habe zwar jetzt nie so diese, ich sage jetzt mal, diese Penny-Stock-Buden gekauft oder so, aber auch ich war mal in Wasserstoff investiert, in Nelasa zum Beispiel oder so. Und nur ich war auch rechtzeitig auch wieder draußen. Das war der einzige Vorteil an der ganzen Geschichte. Ja, und das sind diese Fehler, die ich da am Anfang gemacht habe, wodurch es auch da dann entsprechend nach unten gekracht ist. Und ich habe dann so grob nach dem ersten Jahr einfach für mich eine eigene Strategie entwickelt, wo ich gesagt habe, damit kann ich schlafen, damit kann ich gut leben. Und viele von euch kennen ja bestimmt dieses Sprichwort, man soll nicht in fallende Messer greifen an der Börse. Ne? Das ist so ein blödes Stichwort. Manche sagen, das ist total toll, das soll man nicht machen und das ist wichtig, ne? Und ich greife mit Vorliebe da rein. Nach wie vor, aber da kommen wir gleich noch drauf.
Genau, wir schauen uns das Depot gleich an. Davor noch einen abschließenden Kommentar und dann springen wir rein in die Analyse und schauen mal, was du da so treibst. Du hast jetzt 71.000 Euro in diesem Depot eingezahlt, hast du aber etwa 38.000. Das ging 2020 los. Aufs Jahr gerechnet entspricht das einer Kapitalverzinsung von 14%. Das heißt, du hättest schon einen Bankmenschen finden müssen, der gesagt hätte, 14% aufs Tagesgeld. Und wenn du dann immer am gleichen Tag die gleiche Summe eingezahlt hättest, anstatt in dieses Depot, wärst du heute auch bei dem Betrag. Das heißt, trotz der anfänglichen Fehler, der Lernphase, du hast zu deiner Strategie gefunden, hat sich das bisher für dich ziemlich gut ausgezahlt. Und damit würde ich sagen, nutzen wir mal die mächtigen Möglichkeiten von Parkett und nehmen das Depot jetzt genauer unter die Lupe.
So, wie immer springen wir in den Kapitalfluss. Kapitalfluss zeigt im Prinzip an, wie viel Geld ein- und ausgezahlt wurde aus dem Depot. Damit können wir immer ein bisschen verfolgen. Es gibt ganz viele Anleger, die sagen, ich bin ein Buy-and-Hold-Stratege. Ich mache Buy-and-Hold, mehr nicht. Und dann gucken wir da rein und wenn hier alles orange ist, dann ist es nicht Buy and Hold. Dann orange bedeutet Verkauf. Und wenn jemand sein Portfolio dreimal im Jahr komplett durchdreht, indem er bei einem 100.000-Euro-Portfolio 300.000 Euro verkauft, immer wieder durch, dann ist es definitiv nicht Buy and Hold. So, und deswegen, dieser Chart ist eine gute Selbstkontrolle und da gucken wir immer sehr gerne als allererstes drauf. Also, was wir hier sehen ist, ja, die Schwankungen sehen wir auf jeden Fall. 2020 wurde sehr viel investiert, 2.700 Euro im Schnitt pro Monat. Und dann ging es erstmal runter. Dann waren wir bei 500 Euro, dann 160 Euro und dann ging es wieder ein bisschen hoch. 2024 ist sogar netto mehr rausgeflossen als rein. Wir wissen warum. Und jetzt zieht es wieder an. Wie siehst du das? Wie wird sich's weiterentwickeln bei dir? Was denkst du? Also wird es wieder anziehen? Bist du wieder in dem Modus, die Sparrate hochzuziehen?
Ja. Ja. Also wird auf jeden Fall wieder anziehen. Das ist genau das, was ich jetzt ja auch mache. Man sieht es ja auch schon Januar, Februar, April und so weiter. März ist jetzt ein Minus drin wegen Sonderausgaben und eine Umschichtung, ein anderes Depot. Aber ansonsten, Sparrate wird wieder auf 500 Euro im Monat genauso weiterlaufen.
Du hast auch geschrieben, du generell siehst du dich auch als Buy-and-Hold-Investor, jetzt richtig, zumindest.
Genau.
Wenn du verkaufst, warum? Also was sind deine Trigger, dass du verkaufst?
Naja, eigentlich will ich eigentlich gar nicht verkaufen, aber ein Trigger ist natürlich, ich möchte ja Dividendenrendite haben. Also ich habe nur Dividendenwerte im Depot. Und wenn eine Aktie irgendwie aus irgendeinem Grund fundamental einfach nicht mehr in Ordnung ist, also wo das Geschäftsmodell sich grundlegend geändert hat, die Dividendenrendite vielleicht auch stark gesenkt wurde, in dem Moment überlege ich mir natürlich, bleibt die Aktie noch im Depot drin, ja oder nein? Und dann ist es so, dass ich dann sage, okay, wenn sich das Geschäftsmodell wirklich stark geändert hat, die Ausschüttungsquote eines Unternehmens vielleicht auch über 100% ist, dann gehe ich raus.
Ja.
So, und sind diese Verkäufe hier im Endeffekt, das waren so ein paar Unternehmen, die genau diese Themen hatten.
Und es geht dann wirklich um Dividende, die gekürzt wird oder ähnliches, die heutige Performance da oder der letzten 7 Tage oder sowas, das beeinflusst sich gar nicht?
Nein, die aktuelle Kursentwicklung interessiert mich überhaupt nicht. Weil aktuelle Kurse an sich, der Kurs ist ja nur ein Papierwert erstmal, ist oft emotional getrieben. Und ich sehe es bei ganz, ganz vielen. Ne, Aktiendepot rauscht runter und man wird erstmal nervös. So, ich sehe das ja bei meiner neuen Partnerin, die jetzt auch ganz frisch angefangen hat zu investieren und hat kurz vor Trump relativ gut vierstellig in einen ETF investiert und dann kam Trump und zack. So, und jetzt erklären Sie einfach mal jemanden, der neu in einen ETF investiert oder generell neu anfängt zu investieren, dass jetzt auf einmal das Depot 15% niedriger ist. Ja, da kriegt man's flattern. So, und das ist einfach das, was bei mir ist. Ich bin da sehr entspannt. Kurse interessieren mich einfach nicht, sondern ich schaue immer auf lange Sicht das Ganze an.
Das ist sehr gut. Was wir oft sagen, was zumindest mir so geht, mich interessieren Kurse, weil es Buying Opportunities sind. Wenn gute Unternehmen, wo der Investment Case sich nicht geändert hat, plötzlich zu einem Discount verfügbar sind, dann kriege ich immer Lust,
ja, genau, zu investieren. Dann ja, genau, zu kaufen, super. Ja,
also Kaufmöglichkeiten dafür finde ich es immer sehr gut. Aber ja, ansonsten, wenn man es aushält, ist es natürlich sehr viel wert. Auf lange Zeit, sehr viel wert. Wir springen in die Gewichtung, oder?
Ja.
Gewichtungsanalyse, da schauen wir uns an im Depot, wie Sören hier nach verschiedenen Gewichtungsklassen aufgestellt ist. Wir haben die Sektoren als erstes, das ist der Klassiker, da schauen wir immer rein. Und was sehen wir?
Fett in Immobilien investiert.
Immobilien ganz oben, das haben wir auch nicht so häufig.
Ja, kann ich aber relativ einfach und simpel erklären. Ich habe ja gesagt, ich investiere antizyklisch. Und während Corona, wenn ihr mal so ein bisschen zurück überlegt, was ist da so ziemlich stark runtergebrochen? Das waren die REITs, die Immobilienaktien. Ne, weil alle haben gesagt, wir brauchen keine Immobilien mehr, wir brauchen keine Büros mehr, wir bleiben jetzt alle nur noch im Homeoffice. Ja, aber schaut mal, die ganzen Firmen ziehen die Leute ja wieder zurück in die Büros. Ne? Es werden auch wieder Büros gebraucht. Und deswegen habe ich sehr stark in Amerika Immobilien-REITs gekauft. Mhm. Und weil die waren ja super günstig. So. Und viele davon sind heute deutlich, deutlich höher und haben eine extrem, für mich heute extrem gute Dividendenrendite.
Ja, deine Dividendenrendite ist sehr beeindruckend. Wir gucken nachher noch aufs Dividenden-Dashboard, da sehen wir das alles genau und wir schauen natürlich noch an, welche Aktien das sind. Aber erstmal die Sektoren weiter, Basiskonsum, Güter, Finanzunternehmen, das sind die drei größten und dann geht's sofort runter.
Genau, ja, Basiskonsumgüter war einfach auch hier wieder der Punkt, 21, keiner hat auf Basiskonsumgüter geguckt, keiner. Ja, es waren Tech-Aktien, war das, was richtig durch die Decke gegangen ist. Alle haben auf irgendwelche Tech-Highflyer geschaut, aber keiner wollte eine Unilever haben oder sowas in die Richtung. Ja, und das, was keiner haben will, das finde ich immer geil. So, und in dem Moment kaufe ich da ein. Ja. Und das war der Grund, warum es natürlich auch hier die Basiskonsumgüter extrem hoch sind bei mir. Ja, und es sind halt trotzdem auch zuverlässige Dividendenwerte in der Regel. Sie sind stabil, auch im Crash gehen die meistens nicht so stark runter, weil gerade Konsumgüter, naja, man braucht halt trotzdem immer was zu essen, man putzt sich jeden Tag die Zähne und so weiter, das ist ja normal. So, und Finanzunternehmen genau das Gleiche. Während Corona sind die Finanzunternehmen ja auch sehr stark runtergebrochen. Also habe ich halt Banken gekauft. So, alle haben gesagt, die Banken, die gehen alle pleite. Crash, überall hat man es gelesen, in jeder Zeitschrift. Wir werden Crash haben, ne? Wir werden alle pleite gehen. Gerade eben im Vortrag habe ich es ja noch gezeigt.
Da gibt es auch genug Vorträge hier.
Da gibt es genug Vorträge, die nach wie vor sagen, dass wir in 2 Jahren alle pleite sind. Ja, ist okay. Ja, dann bin ich das. Aber das war ein Grund, warum ich dann natürlich auch hier Finanzunternehmen sehr viel gekauft habe.
Und machst du dir Sorgen, was die Diversifikation betrifft?
Nö. Wir müssen schon mal festhalten, es gibt insgesamt 11 Sektoren, also so, und du hast in 3 davon 3/4 deines Depots. Ja. Das heißt, auf die übrigen 8 Sektoren entfällt nur 1/4 dieser Altersvorsorgeersparnisse. Und siehst du jetzt im IT-Bereich beispielsweise oder in den Industriegesellschaften gar keine Chancen? Oder warum hast du die so vernachlässigt?
Nein, total, aber sie waren einfach viel zu überteuert.
Okay.
So, ne, weil IT, nehmen wir gerade IT. IT war super teuer. Klar, alles nach oben, Nvidia und so weiter, wir wissen es alle. Mega teure Preise, die man für so eine Aktie bezahlt. Warum soll ich denn jetzt da rein investieren, wenn das gerade alles so oben ist? Ich gehe dann rein, wenn das alles nach unten geht. Und jetzt zum Beispiel aktuell, Bausektor, du hast es gerade gesagt. Der Bausektor ist ja etwas, naja, durch hohe Zinsen und so weiter, Bausektor momentan ein bisschen schwierig. Aber werden wir keine Häuser mehr bauen in Zukunft? Ich glaube nicht, dass wir das nicht tun werden. Wir werden wieder bauen und es wird auch wieder alles mehr werden. Und deswegen investiere ich jetzt gerade aktuell zum Beispiel auch in den Bausektor.
Aber wir sprechen gleich über die Einzelaktien. Ich glaube, über die Sektoren sind wir durch. Dann springe ich mal zu den Regionen. Sumit, was sagst du dazu, wenn das jetzt dein Depot wäre?
Ja, auch da sind wir nur 2.
Jetzt kriege ich Popo voll.
Jetzt sag mal.
Nee, also wenn wir ETF-basierte Portfolios sehen, da ist Nordamerika auch immer ganz oben. Der große Europa-Anteil. Ich mag den Homebias so ein bisschen, aber dass die anderen halt komplett fehlen. Also Asien, da muss eher du jetzt
meine. Ja, aber das kann ich
nicht lernen. Wir wollen ja auch was kritisieren. Ja, du hast keine, also man muss immer unterscheiden. Das hier ist die Regionenzuordnung nach Land des Hauptsitzes. Also wenn Coca-Cola das Headquarter in Atlanta, den Vereinigten Staaten, hat, dann fließt das jetzt zu Nordamerika. Die erwirtschaften aber auf den, es gibt mehr als 4 Kontinente, genau. Aber sie haben also ihr Sie haben ihr Geschäft in 4 Regionen geteilt, so muss ich sagen. So, genau. Und es gibt Nord- und Südamerika und dann Europa und dann haben sie noch so Asien, Afrika, Mittlerer Osten, das, so sind die 4, genau. Und das heißt, du bist zu jeweils einem Viertel, was die Ertragskraft von Coca-Cola angeht, bist du dann doch wieder diversifiziert, aber nach Land des Hauptsitzes halt nicht. Insofern ist es nicht ganz so dramatisch, wie es hier aussieht. Du bist auch in Asien dabei. Aber, und das ist jetzt meine Frage, mit hier fast 2/3 in Nordamerika, das meiste davon USA, was denkst du zu Trump? Hast du da keine Sorgen, dass der da noch weitere Deals verhandelt und dabei nicht vor auch drastischen Maßnahmen zurückschreckt und es ihm dann egal ist, wenn die Kurse mal so 30% oder 40% baden gehen, dann wertet noch der Dollar ab und dann hast du hier 2/3 deiner Altersvorsorgeersparnisse dort angelegt.
Ja, das ist richtig. Kurz zum Asienanteil. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich habe, wie gesagt, mehrere Depots und die Asienaktien kaufe ich nicht in dem Depot. Also ich habe Asien, aber in einem anderen Depot. So, das ist so der einzige Punkt.
Gut vorbereitet so.
Ja. Ich kenne euch ja auch. Ich gucke eure Videos ja auch. Ne? Ich wollte noch Apfelsaft mitbringen, aber habe ich vergessen. Auf jeden Fall ist es so. Nein, ich habe keine Angst, dass Trump mir da jetzt irgendwie eine Kerbe reinhaut. Weil ganz ehrlich, auch der Präsident wird irgendwann wieder weg sein.
Also du denkst über diese Amtszeit hinaus und glaubst
ja,
weiter an das
lange System Sicht, ne? Amerika. Das ist ja alles immer kurzfristig gedacht. Man muss dazu sagen, wenn man jetzt vor einem Jahr geguckt hätten, dann wäre der Nordamerika-Anteil bei mir noch bei rund 80% gewesen im Depot. So, ich habe nicht den Nordamerika-Anteil reduziert, ich habe den Europa-Anteil erhöht, weil auch hier wieder antizyklisch vor einem Jahr hat jeder gesagt, Europa ist komplett am Ende und europäische Aktien will keiner mehr haben. So, und jetzt vor kurzem fängt's an und heißt, ja, jetzt wollen alle wieder in Europa investieren, weil sie gerade in Amerika kein Vertrauen haben. So, und auch hier wieder dieses Antizyklische, das, was gerade keiner haben möchte. Ja, und da habe ich dann viel in Europa investiert.
Jetzt hast du gesagt, es geht bei dir um die Altersvorsorge. Aber es sind tatsächlich 38 Einzelaktien hier in diesem Depot vertreten und kein einziger ETF. Glaubst du nicht an die Finanzindustrie? Ist das nichts für dich? Glaubst du, du bist immer besser als der ETF? Oder wie ist das zu erklären?
Nein, auf gar keinen Fall bin ich besser als irgendein ETF. Nie im Leben. Also jeder, der irgendwie investiert, rate ich, investiert in den ETF. Macht euch gar nicht den Stress mit Einzelaktien.
Ne? Aber?
So. Aber ich bin halt ein kleiner verrückter Spinner und hab halt Bock einfach, das mir selber aufzubauen. Das ist der einzige Grund. Ne? Also ich gehe da rein, ich gucke mir das natürlich selber an und ich habe einfach Lust. Und da gibt es bestimmt ganz viele unter euch auch, die sagen, naja, ETF ist toll, aber es ist halt auch irgendwie so ein bisschen der Nervenkitzel
langweilig.
Fehlt. Langweilig, ja. Ne? Aber ja, langweilig ist geil, weil das funktioniert am besten. Deswegen macht es. Also wenn ihr Rendite wollt, ETF, zack, schlafen, gut ist. So, aber das will ich halt nicht. Ne? Und deswegen, mir war noch bei manchen ETFs der Amerika-Anteil, oder nicht der Amerika-Anteil, sondern die großen 7 sozusagen, ne? Apple, Amazon und so weiter, viel zu groß drin gewichtet, viel zu teuer. Und deswegen habe ich gesagt, nö, ich baue mir meinen eigenen ETF mit den Unternehmen, die ich cool finde, die ich haben möchte und die vielleicht gerade nicht so teuer bewertet sind.
Schaust du denn ein bisschen auf die Diversifikation oder ist das reiner Zufall, was wir uns angeguckt haben?
Nein, ich schaue schon drauf.
Gut, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir mal über die einzelnen Werte
jetzt drauf schauen.
Jetzt haben wir euch lang genug auf die Folter gespannt hier.
Also, wir machen einen kurzen Zwischenausflug hier rein. Kursgewinne 23.000 Euro realisiert negativ. Dividenden 11.000 Euro. Dementsprechend sind auch Steuern weggegangen. Und damit scrollen wir runter.
Aber ganz kurz, das war ein guter Punkt. Ihr alle wisst das hier, aber es wird ja auch aufgezeichnet. 11.000 Euro hat Sören an Dividenden vereinnahmt, über diese fünf Jahre etwa. Und es sind Steuern abgeflossen, 1.600 Euro, etwa 15% Steuerquote. In Wirklichkeit zahlen wir 28%, aber es gibt halt jedes Jahr diese 1.000 Freibetrag. Und gerade wenn man beginnt mit dem Vermögensaufbau, ist es ziemlich schlau, egal ob jetzt Einzelaktie oder auch ETF, die ausschüttenden Titel erstmal zu nehmen, damit ihr diese 1.000 Euro, die ihr jedes Jahr ohne Abfluss realisieren könnt, damit ihr die schon mal mitnehmt. Weil sonst müsst ihr es alle später versteuern und dann zahlt ihr darauf Steuern. Und insofern hatte ich ja auch so ein kleines Steuersparmodell entwickelt, ja.
Da kommen wir rein. Das sind die größten Positionen. Wir scrollen noch runter, sehen noch die anderen. Aber wir sehen hier über 7% Iron Mountain. Das ist die größte Position. Ja. Realty Income als zweite. Mutares dann mit 6,5%. British American Tobacco, Unilever und so weiter. Und wir sehen die Simon Property Group. Wir sehen Münchner Rück. Das sind die ganzen Immobilien. Unten habe ich noch gesehen Vici. Das sind, glaube ich, die in Las Vegas, ne?
Jawohl.
Ja. Und Iron Mountain, finde ich, also ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil es aktuell natürlich auch ein großes Thema ist. Wer kennt Iron Mountain? Weißt du, was die? Okay, ein paar. Also Iron Mountain, die haben Minen, alte Bunker, was auch immer. Also die haben einfach
sowas.
Zeug unterm Berg, indem sie Dokumente verstauen. Papier. Und da dürfen auch nicht viele Leute rein, weil Sauerstoff, dies, das, ne, alles gefährlich. Unter Tage sozusagen. Also es ist ein Unternehmen, das in meinem Kopf nicht notwendig sein sollte. In einer produktiven Welt, wo alles digital läuft und connected, ne, so wie wir es in Deutschland gern haben, natürlich, da sollte das nicht nötig sein. Aber es ist so. Die US-Regierung haut da ihre Dokumente rein, Unternehmen hauen ihre Dokumente da rein.
Und
dann kommt Elon
Musk.
Warte noch kurz. Es gab wirklich dieses tolle Video, also ich fand es unterhaltsam, toll im Sinne von unterhaltsam. Er war dort in einer
Elon dieser Musk, Berge
und ist da durchgelaufen und hat da irgendwie so einen Berg von Aktenordnern rausgeholt und das war ein einziger Beamter irgendwie so.
Ja, also wenn die US-Regierung, wenn da irgendein Beamter in Rente geht, dann müssen die ganzen Dokumente da rausholen und es dauert 7-8 Monate, es dauert eine Woche, um da irgendein Dokument rauszuholen. Die Leute müssen rein, es dauert ewig. Und dieser kompletten Aktenschrank, da kann man nichts connecten, digital oder irgendwas. Es wird alles da rausgeholt, extrem ineffizient. Und in diesem Rahmen von DOGE, was gerade passiert, ne, in den USA, Effizienzprogramm der US-Regierung, da wurde auch das angesprochen. Und da ist natürlich die Iron Mountain-Aktie auch ein Stück runter, als das angesprochen wurde und gesagt wurde, hey, das müssen wir digitalisieren. Das ist völlig verrückt, dass wir überhaupt sowas haben. Aber es gibt einfach extrem viele Unternehmen und Regierungen, die ihre Sachen da bunkern.
Ja, aber
und jetzt hätte ich gerne den Investment Case.
Der Punkt ist der, dass die Unternehmen, also gerade Iron Mountain macht ja nicht nur die physische Dateneinlagerung, also Papiereinlagerung, sondern sie haben ja inzwischen auch wirklich einige Datacenters und machen das auch digital. Also die haben das Ganze, ziehen sie praktisch über einen Turnaround in das Digitale hinein und die haben alle S&P 500 oder 499 von den S&P 500 Unternehmen, ich glaube eins nicht, als Kunden.
Ja.
So. Und entsprechend dessen haben die einen sehr stabilen Burggraben und sehr stabiles Geschäftsmodell. Ja. Und man sieht ja, ich habe die sehr günstig eingekauft damals. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei irgendwie 24 oder so, du kannst da drauf gehen, ich glaube 24, 23 Euro umgerechnet. Irgendwo in dem Drehraum war ich. Und
23 Euro.
23, ja, sage ich doch, genau. So, und ja, seitdem habe ich die im Depot und seitdem laufen die und die haben natürlich auch eine extrem hohe Dividendenrendite. Ja, bei mir jetzt glaube ich fast über 10% oder so, persönliche Dividendenrendite. Ja. Einfach wegen dem Turnaround. Ja. Aber das ist mein Investment Case, waren nicht die digitalen Sachen, ne? Also wäre die Firma jetzt nur in Deutschland vertreten, würde ich sagen, super, das ist auf bis meine Rente ist das erledigt. Ja. Ne? Aber sie haben auch sehr viel digitale Sachen.
Also der Burggraben finde ich da auch riesig, weil selbst wenn die US-Regierung jetzt sagt, so, wir digitalisieren jetzt alles, Das wird trotzdem 15 Jahre gehen,
ja,
bis sie durch den Stapel durch sind, der dort ist. Also Iron Mountain, ich finde es ein interessantes Unternehmen, habe mich selber nicht rangetraut. Aber wir machen mal weiter. Realty kennt man, glaube ich, monatlicher Dividendenzahler.
Monatlicher Dividendenzahler, genau deswegen.
Mutares, British American Tobacco, Tabak.
Ja, ich bin nicht Raucher. Ich finde das super.
Ja. Alles klar.
Ich finde das super. Ja. Haben wir Raucher hier? Bestimmt ein paar, oder? Ne?
Jetzt traut sich.
Warte mal, aber wer hat British American Tobacco im Depot?
Aha. Andersrum, wer hat Tabak im Depot?
Das war die richtige Frage. Ja,
wer hat Tabak im Depot von euch? Also generell Tabak, nicht nur British American?
Alles Nichtraucher.
Und wer von denen ist Raucher? Und wer? Oh, siehst du? Alles Nichtraucher.
Einer
zum Großteil.
Einer. Das ist schon geil. Das heißt, niemand sorgt hier für die Dividende. Die müssen wir noch finden, die Leute.
Nur drei. Danke.
Ja. Wir müssen mal in den Eingangsbereich gehen und dann nochmal den.
Du kannst dir bei der Lisa
nach McDonald's, da haben wir vielleicht ein paar Leute, die für unsere Dividende sorgen, bei McDonald's, aber ja. Oder Apple.
Also jetzt lass uns mal den Zuhörer noch mit zwei, drei Aktien ein bisschen grillen. Ja. Das soll jetzt ja hier nicht so ein schöner Talk werden. Also ich sehe hier eine Altria drin. Wir waren schon im Tabakbereich. Ich muss dazu sagen, Altria ist ja die US-Firma. Es war früher eine Firma mit Philip Morris zusammen und dann hat die im Jahr 2008 gesagt, wir machen eine US-Aktie und wir machen eine internationale Wachstumsaktie. Und die internationale Wachstumsaktie ist Philip Morris. So, und Altria macht dazu nur USA. Und dort sind sie in der führenden Position, weil ihnen die Marlboro-Marke gehört. Aber sie haben jetzt schon zweistellige Milliardenbeträge. Und das ist kein Spaß, das ist wirklich so viel. Und zwar deutlich zweistellige Milliardenbeträge verbrannt, weil sie immer wieder Unternehmen gekauft haben in den letzten Jahren, die bei diesen risikoreduzierten Produkten in Amerika tätig waren. Und die sind bis in die Insolvenz runtergeschlittert. So, das heißt, da hat sich jetzt ein Schuldenberg aufgebaut. Sie hängen immer noch an dem alten Geschäftsmodell. Und dann gibt es Konkurrenten, wir haben gerade drüber gesprochen, BAT oder auch Philip Morris, die unglaublich innovativ geworden sind. Hätte man von der Branche gar nicht gedacht. Also die haben jetzt diese Tabaksticks, IQOS seht ihr ja, das ist wie so ein USB-Stick und dann wird das nicht mehr verbrannt. Dadurch gehen die Schadstoffe zurück und da hat die Branche sich eine Zukunft geschaffen. Und Altria ist dort aber einfach nicht vorangekommen. Sie haben 3 oder 4% des Umsatzes erst mit diesen Produkten. Philip Morris hat 40 und da frage ich mich, wieso ist diese Aktie noch in deinem Depot? Denn Das Verkaufsvolumen geht immer steiler zurück. Wir reden von etwa 8-10% Volumenverlust jedes Jahr. Man kann die Preise erhöhen, dadurch kann man das ein bisschen ausgleichen. Aber das wäre eine Aktie, wo ich denke, ist die Dividende auf Sicht von 5 Jahren garantiert? Ich weiß es nicht, möglich, aber ist die Gefahr einer Kürzung besteht.
Das ist richtig, genau. Und wenn das eine Kürzung im Raum steht oder wenn die wirklich aktiv wird, dann ist es auch eine Überlegung, das Unternehmen wirklich rauszuhauen. Aber man sieht ja, wenn du mal vielleicht kurz zurückgehst,
ja,
auf den Chart, man sieht ja hier, ne, ich habe hier gekauft, dann kommt Dividende, Dividende, hier habe ich nochmal nachgekauft und dann einfach immer nur Dividende. Das sind also hier, diese Ds sind die Dividendenausschüttungen. Und naja, sie hat eine sehr hohe Dividendenrendite, dieses Unternehmen. Und mit jeder Dividende reduziere ich ja im Endeffekt das Risiko für einen Totalverlust. Also Totalverlust ist schon nicht mehr möglich, weil ich habe ja die Dividende schon bekommen, ja, bis zu einem gewissen Wert. So, und dementsprechend, ich lasse jetzt einfach weiterlaufen und in 5 Jahren oder vielleicht in 10 Jahren habe ich mit der Dividende dann schon in der Regel fast alles wieder drin.
Den Punkt hast du. Also so teuer ist sie bezogen auf den aktuellen Ertrag nicht.
Man und sie steigt ja.
Ja, die bisherige Kursentwicklung gibt dir recht. Den Punkt hast du. Ich meinte halt nur, es gibt ja mit BAT und Philip Morris beispielsweise Alternativen.
Habe ich ja auch beide.
Vorangekommen sind mit dem Umstieg. Ja, was ist dir noch so bei den einzelnen Aktien aufgefallen somit?
Also ich komme gleich noch zu den Aktien generell, aber was mir bei jeder, die wir bisher aufgemacht haben, aufgefallen ist, hast du überhaupt Sparpläne oder machst du nur Einmalkäufe?
Ich mache nur Einmalkäufe, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber eigentlich ganz, ganz unten sieht man es, glaube ich, ich weiß gar nicht, müsste ganz unten sein. Das hier zum Beispiel, Ahold Delhaize, niederländischer Konsumgüter, Handel in dem Moment. Da habe ich einfach meine Trade Republic 1%, die da wieder zurückkommen, die Cashbacks, die lasse ich da reinlaufen. Das ist super.
Ja. Ja, das ist smart.
Ja, ich bin Schwabe.
Wenn wir merkst, du nimmst die Angebote antizyklisch,
ja,
wenn es einen Rabatt gibt.
Genau.
Die Steuer wird minimiert.
Richtig.
Und jetzt gibt es hier noch eine Gratis-Aktienposition. Eine
Gratis-Aktienposition praktisch, ne? Das wird einfach aufgebaut mit den 1%, die zurückkommen. Das ist super. Und dafür muss man ja bei Trade Republic auch noch einen Sparplan machen und den habe ich dann auch auf diese Aktie gemacht. So, ja, ich bin halt Schwabe, das Geld nehme ich mit.
Ich wollte noch einmal, also ich will gleich noch auf Apple eingehen, aber kurzes Augenmerk auf die Kursgewinne, weil Iron Mountain 275%, wir haben Mutares mit über 100%, ja, wir haben hier Münchner Rück über 200%, Allianz 180%, also da hast du ein paar richtig, richtig gute Treffer gemacht. Die Performance gibt dir auf jeden Fall recht. Apple, ich persönlich, ist auch eine meiner größten Positionen. Was hältst du aktuell von Apple? Warren Buffett hat ja downsized, was das betrifft, und Apple hat jetzt App-Store-Probleme, nenne ich es jetzt mal. Also wurden als Monopol deklariert, müssen den wahrscheinlich aufbrechen, da wird ein Milliarden-Revenue-Stream wahrscheinlich weggehen und bei den Produkten fehlt ihnen auch so das nächste Hype-Ding und enttäuschen eher bei KI. Das tut mir mehr weh als dir, wenn ich das sag.
Ja.
Was denkst du?
Naja, das ist das Gleiche wie bei Tabak, ne?
Wenn es keiner haben will?
Nein, ich hab kein Apple. Ich habe also kein Apple-Produkt, aber ich kenne sehr viele, die Apple-Produkte haben. So, ne? Und ihr habt ein iMac. So, ich gehe mal davon aus, ihr habt wahrscheinlich auch die Earpods, oder?
Klar.
So, ne? Ihr habt dann wahrscheinlich aber auch ein iPhone. Na, natürlich. Habt ihr auch noch daheim noch so einen Pod stehen? Natürlich. So, ist halt der Punkt. Diejenigen, die einmal mit Apple angefangen haben und sich dann in diese Ökonomiesysteme von Apple dran gewöhnt haben und dann mal die ersten Geräte haben und so, wenn ihr Apple habt, ihr wisst es wahrscheinlich, dann kommt immer mehr Geräte mit dazu, weil es doch an sich super anwendungsfreundlich ist. So, und auch hier, ja, sie haben vielleicht jetzt gerade ein paar Probleme, aber die haben alle mal irgendwo. Ne?
Also sorg ich für deine Dividende, ja?
Ja.
Hab ich das richtig verstanden? Okay, super. Bei dir noch irgendwelche Aktien, auf denen du...
Ja, ich wollte noch generell etwas zur Portfoliokonstruktion sagen. Ja. Meine größte Position hat 8% Gewichtung. Das finde ich sehr gut gewählt. Weil wir sehen immer wieder Privatanlegerdepots, da hat dann jemand einen Glaubenssatz. Das kann gut, aber auch gefährlich sein, ein Glaubenssatz. Und dann sehen wir zum Beispiel 40% in einer spekulativen Aktie, die noch keine Gewinne erwirtschaftet oder eine super hohe eine super hohe Bewertung hat. Und warum ist das ein Problem? Weil wenn du 40% oder 50% in einem Titel hast, und der löst sich in Luft auf und das kann vorkommen, dann brauchst du 100%, nur um wieder bei Null zu sein. So, und das ist gerade, du hast gesagt, Altersvorsorge. Ja, du willst irgendwann mal dann in Rente gehen können. Noch nicht jetzt, aber irgendwann soll es soweit sein. Und da darf man sich nicht zu oft und zu sehr zurückwerfen lassen. Das ist ganz wichtig für den Zinseszins. Und da wollte ich jetzt sagen, wenn du 8% maximale Positionsgröße hast, und die meisten Werte sind auch sehr solide, ich kenne nicht alle, aber BAT oder Realty Income Unilever, das sind wirklich krisenstabile, gut finanzierte, marktführende Unternehmen. Da glaube ich, hast du das gut konstruiert im Sinne von, dass du dich nie abhängig gemacht hast von einem Manager oder einer Firma. Und ich habe ja so über Altria, ich habe es auch zugespitzt, dass es hier
ein paar Klicks
gibt. Es passiert ja nichts. Nehmen wir es mal an, nicht, dass ich daran glaube, die werden noch Jahre Cash rausziehen, die Frage ist nur, wie viel. Aber wo war die Altria-Position? Wir haben jetzt 2,8% Depot-Position. Ja. Wenn du langfristig 9% brutto machst, dann sind das gerade mal 4 Monate. Wenn die sich morgen in Luft auflösen würde, bist du nur 4 Monate zurückgeworfen. Und das ist so ein bisschen die Magie. Gleichzeitig haben wir aber unter 40 Positionen. Ja, es ist schon eine lange Liste, aber es geht noch. Wir sehen manchmal Depots mit 200 Positionen.
Ja? Ja, man muss auch dazu sagen, vielleicht auch wegen der Gewichtung und solche Sachen. Also klar, die Aktie ist halt sehr gut gelaufen, deswegen ist die jetzt so stark gewichtet oder von der Größe, von der Position her. Aber jeder Investor hat ja so ein bisschen, ich nenne mal so seinen eigenen Spleen. Na, manche werden es vielleicht kennen. Es gibt bestimmt welche. Wer von euch kauft immer nur runde Aktienanzahlen? Ja, da gehen einige Hände nach oben. Ja. Ungerade Zahlen, ganz, ganz schwierig. Immer 150 gerade Zahlen. So. So hat ja jeder irgendwie so ein bisschen sein Ding, wie er investiert. Und bei mir ist das so, ich gehe immer mit einer ersten Tranche rein, die immer so um die grob 500 bis vielleicht 1000 Euro liegt. So. Und wenn die dann gefallen ist, dann kaufe ich auch nochmal nach. Aber ich kaufe nicht mehr nach, wenn sie im Plus ist.
Generell,
also ganz, ganz selten. Aber das ist ein Spleen bei mir, keine Ahnung warum. Aber ich kaufe in dem Moment nicht mehr nach, weil ich immer der Meinung bin, nö, jetzt ist es zu teuer. Ja, ich habe dir ja gekauft, günstiger, und jetzt ist es zu teuer. So, und
aber was du und damit im Endeffekt aber auch
zum
machst.
Ersten Mal,
ja, ne? das hab ich auch noch nie gehört.
Ja, aber so ist halt mein Spleen in dem Moment. Aber ich fahre bisher ganz gut damit. Der Punkt ist, ich nehme gerade das Beispiel, weil wir haben es gerade hier drauf. T. Rowe Price Group. Ja, habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube in Corona habe ich die gekauft. Und dann ging die ja total ab nach oben. Die war bei mir schon fast an die 100% plus oder so. Ja, jetzt ist die, glaube ich, irgendwo bei, was haben wir? Minus 24 minus? Genau. Also die ging natürlich auch nicht runter. Wenn du mal kurz drauf gehst, sieht man den Chart. Hier sieht man das. Ne? Also ich habe hier gekauft und dann ging die richtig nach oben und dann ist die abgestürzt. Und irgendwo hier habe ich nochmal nachgekauft, weil sie dann unter meinem Einstandswert war.
Genau, was man damit sieht, was du damit halt immer machst, und das ist bei Dividenden natürlich interessant, diese Linie hier ist der Einstiegspreis. Und immer wenn er kauft, senkt er die. Jedes Mal.
Genau.
Und damit wird seine persönliche Dividendenrendite natürlich um einiges größer. Oder was heißt, mit der Zeit wird sie größer, insofern das Unternehmen die Dividende steigert und so weiter.
Und das noch nachhaltig ist. Also jetzt aktuell sage ich, ich überlege, ob ich hier nochmal nachkaufe. Momentan würde ich es nicht tun.
Dann gucken wir jetzt mal ins Dividendendashboard, ja? Was diese Strategie denn dann so auslöst. Weil so sieht das Dividendendashboard hier aus. Was haben wir? Das sind alle Dividenden der verschiedenen Unternehmen über diese 5 Jahre. Die gestrichelte Linie hier ist das durchschnittliche Dividendeneinkommen über diese komplette Zeit pro Monat. Und die Linie, die hier steigt, ist das durchschnittliche Dividendeneinkommen, das monatliche. Das sehen wir auch da oben. Aktuell macht er 222 Euro pro Monat. Pro Monat 5,6% persönliche Dividendenrendite. Das haben wir auch ultra selten. Du musst kurz
nochmal erklären, was ist die persönliche Dividendenrendite?
Persönlich, also die Dividendenrendite generell ist die Dividenden, die ein Unternehmen ausschüttet in den letzten 12 Monaten, damit es vergleichbar ist, ne, also immer innerhalb von einem Jahr, im Vergleich zum aktuellen Kurs. Das ist die Dividendenrendite eines Unternehmens. Mercedes gerade war es 8%, 10% oder so. Warum? Weil der Kurs runtergeht. Ja, deswegen ist die Dividendenrendite gerade hoch. Ob die Dividende Manchmal wird die Dividende dann gesenkt, gegebenenfalls, und dann passt sie sich die Dividendenrendite wieder an. Die persönliche Dividendenrendite, generell ist es, also persönliche Dividendenrendite ist im Vergleich zu dem Kapital, das er investiert hat. Also die Dividenden der letzten 12 Monate zu seinem Kapital. Also je höher die ist, desto mehr Return macht er im Prinzip. Ja? Und also was Dividenden betrifft. Und da muss man sagen, was üblicherweise so ist, wenn man viel investiert, dann bleibt diese Dividendenrendite niedrig. Weil wenn ich heute 10.000 Euro in Realty stecke, die Dividenden kommen ja erst in den nächsten 12 Monaten. Ja? Also in den kommenden 12 Monaten. Das heißt, bis dahin ist meine Dividendenrendite niedriger als die Dividendenrendite des Unternehmens. Also wenn man stark investiert, dann wenn reden wir hier von...
Wenn jemand das investierte Kapital mit dem Dividenden der letzten 12 Monate
vergleicht. Ja. Genau, das heißt... Die wird eigentlich immer so bei 1,5% liegen oder so, wenn man in dividendenstarke Unternehmen viel investiert, die ganze Zeit. dass die bei 5 ist, ist entweder man hat wirklich extrem starke Dividendentitel drin oder man hält die schon sehr lange. Also man hat sie günstig gekauft und die haben die Dividende jetzt sehr gesteigert in der Zwischenzeit. Und oder man investiert wenig. Und bei dir ist so eine Kombination, ne?
Das ist eine Kombination, genau. Ja. Ich halte sie sehr lange, aber das ist auch genau dieser antizyklische Ansatz, ne? Wenn sie unten sind und ich sie kaufe mit einer hohen Dividendenrendite. Und da hatte ich halt einfach auch Glück, während Corona mit den Immobilien-REITs, die hohe Dividendenrenditen haben, dass die entsprechend einen Hauptanteil meiner Dividendenrendite ausmachen und dann natürlich den Prozentsatz auch so hochschieben.
Ja. Ja. Was ich jetzt mal machen würde, ist, ich schalte die Prognose kurz an. Hier sehen wir die Dividende pro Monat in jedem Jahr und dann sehen wir hier, was du noch zu erwarten hast im Mai und auch nächstes Jahr. Also das Gute ist, selbst wenn er nicht mehr investiert, steigt jedes Jahr jetzt die Dividende. Ja, also wir sehen das auch hier in dem Akkumuliert-Chart sehen wir das. Ne? Das ist ohne Prognose, das ist mit Prognose. Wenn er nicht mehr investiert, dann steigt es trotzdem auf 15.000 Euro bis Ende 2026.
Und das ist halt dann fast schon die Hälfte vom eingezahlten Kapital.
Ja,
und dieses Projekt wurde ja erst im Jahr 2020 begonnen.
Genau.
Wir sind aber in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Ja. Ich würde mal sagen, wir kommen zum Fazit zu mit. Magst du beginnen und ich ergänze dann?
Ich kann anfangen. Also, was das Depot betrifft, ich persönlich würde mich etwas unwohl fühlen ohne irgendeinen ETF-Anteil. Das ist natürlich persönlich, aber ich habe gern einen gewissen Block oben. Gerne auch ausschüttend, habe ich ja selber auch. Aber was die Unternehmen selber betrifft, ich finde sie, also wie gesagt, nicht jedes einzelne davon, aber sie sind insgesamt super, super solide. Ich finde die Strategie mega interessant, dass du einmalig immer kaufst. Ich habe das jetzt auch erst angefangen für meine Einzelaktien. Bei den ETFs habe ich Sparpläne laufen. Ich bin gespannt, ob du dann wirklich langfristig bis zur Rente den Dollar-Cost-Average-Effekt sozusagen ein bisschen schlägst damit oder nicht. Aber es scheint super für dich zu funktionieren. Von dem her, und du kennst dich ja mega gut aus, da muss ich gar nichts sagen, also deine Altersvorsorge, ich mache mir da nicht viel Sorgen.
Dass man muss dann dazu sagen, ich habe keinen Bankenhintergrund oder sonstige Dinge, sondern ich habe das mir alles mehr oder weniger selbst angelesen, ne, 2020. Also ja. Ich habe nicht irgendwie studiert oder sonstige Dinge, ich bin das, was es eigentlich nicht gibt, den Unstudierten, der sich hochgearbeitet hat und sich das alles selbst angeeignet hat und Interesse daran.
Und der hat Steuern zahlt, statt zu beziehen.
Ja.
Das hast du ja auch noch geschrieben.
Ja, das Finanzamt das macht jedes nicht. Jahr auf meine Kosten eine Weihnachtsfeier, ist geil.
Also was würde ich noch ergänzen? Ich würde sagen, insgesamt spricht der Erfolg für dich, Sören. So, das sind jetzt ein paar Anregungen. Bei den Sektoren ist mir schon aufgefallen, dass du dich breiter aufstellen könntest. Es passiert einfach, du hast es ja selbst angesprochen, irgendwas wird unbeliebt, dasselbe gilt für die Region. Das könnte jetzt gerade erst ein Vor-Event gewesen sein. Wer weiß, was Trump alles noch einfällt beim Golfen oder am Sonntagmittag.
Er hat gesagt,
und insofern würde ich mich da einfach ein bisschen breiter aufstellen, weil der Punkt ist ja, die Diversifikation kostet keine Rendite, also nicht notwendigerweise. Weil wenn du in Europa auch preiswerte Unternehmen findest, dann hast du dein Vermögen aufgeteilt, aber du bist nicht mehr so abhängig davon, was in einer Region passiert. Und das gilt halt auch für Asien, das gilt für die Sektoren. Ansonsten, das mit Altria, habe ich schon gesagt, aber schon ausführlich genug. Und mir ist auch aufgefallen, dieser Glaubenssatz. Du kaufst nie nach, wenn etwas teurer ist als bei deinem ersten Kauf. Und da will ich dich ein bisschen challengen. Am Ende entscheidest natürlich du, was du machst. Aber wenn du eine Aktie kaufst, dann hat sie davor ja auch jemand gehabt oder sie ist eigentlich fast jede Aktie ist teurer als vor 10 oder vor 20 Jahren. Dann dürftest du sie ja gar nicht das erste Mal kaufen, weil sie ist ja auch teurer, als sie schon mal in der Vergangenheit war. Weil worauf ich hinaus möchte, die besten Unternehmen sind die, die über die Jahre immer wieder Werte für uns Aktionäre schaffen und deswegen laufend auch im Kurs und in der Dividende nach oben gehen. Und dann wäre es doch schade, wenn du die gut verstehst und ein gutes Gefühl hast und dann, sage ich mal, nach 5 Jahren geht sie erst 50% hoch, dann kommt sie wieder zurück auf 25% Kurs Gewinn und dann merkst du, das KGV ist niedrig, die Dividendenrendite ist hoch. Warum hast du dann nicht Lust auf mehr?
Das ist richtig und ich habe ja auch gesagt, fast nie. Ne? Also da kann schon auch mal ein Kauf kommen, aber es gibt so unfassbar viele Aktienunternehmen da draußen und ich muss nicht irgendwelchen Sachen hinterrennen, weil es gibt immer irgendwo eine andere schöne Gelegenheit oder ein anderes Unternehmen, was ich cool finde und was gerade jetzt gut zu investieren ist. Ich habe hier drin, ich weiß nicht, 40 Titel oder so, aktuell 45 Titel. Es gibt noch so unfassbar viel mehr, wo ich investieren wollen würde und deswegen brauche ich da jetzt auch nicht hinterherrennen und mir irgendwie einen Stress machen oder, ne, weil das was irgendwie krass gelaufen ist, dann nochmal mehr reinzubuttern, sondern ich gucke immer da, wo es gerade entspannt ist und das ist ja mein Einstiegspreis, wo ich sage, hier ist es für mich kaufenswert zu der Rendite. So, ich bin davon überzeugt, dass jetzt zu dem Preis ist sie so teuer, günstig, wie auch immer, dass ich damit einverstanden bin und sage, jetzt möchte ich sie haben. So. Und dann ist es mir auch egal, ob die dann runtergeht vom Kurs erstmal oder wie auch immer, weil ich war ja überzeugt davon und warum sollte ich nicht noch davon überzeugter sein, wenn sie 10% runtergeht?
Ja.
So, in dem Moment.
Ja, mega. Vielen Dank. Ich würde sagen, Sören hat einen riesen Applaus verdient, dass er sich getraut hat. Richtig gut, dass er sich getraut hat, hier auf die Bühne zu stehen und noch alles zu rechtfertigen, sozusagen, was er macht. Sehr mutig.
Ja, das stimmt. Aber du hast
gemeint.
Ja. Wir haben nur herausgestellt, wie gut er ist.
Ja, ist auch so.
Ein bisschen challenge.
Ist auch so. Also, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Genießt die Invest. Wir sehen uns irgendwo sicherlich auf der Messe. Dankeschön. Bis bald.